Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Europäische Bankenaufsicht hat mit einem sogenannten Stresstest geprüft, ob die Finanzbranche eine weitere Krise überstehen würde. Von 91 untersuchten Banken sind 7 durchgefallen. Sie hätten nicht genug Eigenkapital, wenn die Konjunktur einbricht und der Wert von Staatsanleihen sinkt. Betroffen sind mehrere spanische Sparkassen, eine griechische Bank und die deutsche Hypo Real Estate.
Die Banker in London sind längst beim Feierabendbier. Europas Börsianer können dienstlich nicht mehr reagieren auf den Stresstest. So wollen es die europäischen Bankenaufseher, dort oben im zweithöchsten Wolkenkratzer der Londoner City. Ihr Zusammenschluss, englisch kurz SEPS, will Hysterie vermeiden und nennt es spät am Abend die Zahl der Verlierer.
We have 7 banks that would now...
Wir haben 7 Banken, die, träte der Stressfall ein, unter die Eigenkapitalgrenze fielen, die wir als Hürde festgelegt haben. 3,5 Milliarden Euro frisches Geld wären nötig, um ihren Finanzbedarf zu decken. 5 spanische Sparkassen fielen durch, auch die griechische AT Bank und die deutsche Hypo Real sind für eine Rezession nicht gewappnet. Die Testfrage war, wie gut steht die Bank da, wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt, die Arbeitslosigkeit steigt, Staatsanleihen an Wert verlieren. Eine Staatspleite wurde nicht simuliert. Etwas lasch lautet die Kritik der Fachleute. Der Stresstest ist kein Allheilmittel. Er misst nur die Temperatur. Dadurch sieht man, dass wir leicht erhöhte Werte haben und kein schweres Fieber. Die EU-Staaten wollten mit dem Test das Vertrauen in die Finanzwelt stärken, doch bis zuletzt stritten sie um Testkriterien und den Zeitpunkt. Richtig einig sind sie sich auch noch nicht über Weisungsrechte für die SEPS, die bisher nur kontrollieren darf.
Es war ein Stresstest für die Banken, doch auf dem Prüfstand steht auch die Politik. Europa muss erst noch beweisen, dass es bei Krisen schnell und vor allem geschlossen reagieren kann.
Insgesamt haben an dem Stresstest 14 deutsche Banken teilgenommen, darunter auch mehrere Landesbanken. Außer der Hypo Real bestanden alle die Prüfung. Das Scheitern des angeschlagenen Immobilienfinanzierers wird damit erklärt, dass bei dem Test die laufende Neustrukturierung nicht berücksichtigt wurde. Die Hypo Real Estate ist inzwischen verstaatlicht.
Bei Lichte betrachtet haben Deutschlands Banken beim Stresstest gut abgeschnitten. Von den Geschäftsbanken war dies erwartet worden. Bei den Landesbanken hatten Finanzexperten Zweifel gehabt, doch auch sie blieben über der Grenze von 6% Eigenkapitalquote, wenn auch einige nur knapp.
Diese Operation war, das ist ja auch öffentlich politisch so angekündigt, eine Operation zur Beruhigung der Märkte. Das ist das Einzige, was mich hierbei interessiert.
Zufriedenheit nicht nur bei der Bundesbank und der Bankenaufsicht, sondern auch beim Finanzminister. Es ist ein positives Signal, dass ausnahmslos alle teilnehmenden deutschen Banken die aufsichtsrechtlichen Anforderungen auch im unwahrscheinlichen Fall eines schweren Wachstumseinbruchs erfüllen, so Schäuble in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Hypo Real Estate sei in Umstrukturierung und ein Sonderfall. Nicht nur die Hypo Real Estate wäre aber in schweres Wasser gekommen, wenn der Stresstest wirklich an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gegangen wäre.
Es war eher ein weiches Szenario, was insgesamt simuliert worden ist. Das war noch nicht der großmöglichste Unfall in der Finanzindustrie. Gleichwohl hat es schon eine gewisse Herausforderung, eben für die Banken diesen Stresstest zu bestehen. Entsprechend nervös waren sie ja auch.
Die Märkte, die der Stresstest eigentlich beruhigen sollte, reagierten heute noch unentschieden. Sie werden ihre Schlüsse erst dann ziehen, wenn sie die vorliegenden Ergebnisse einer eingehenden Prüfung unterzogen haben.
Alle Stresstestergebnisse und wie der Test überhaupt funktioniert, finden Sie bei uns unter tagesschau.de. Die meisten Unternehmen in Deutschland beurteilen ihre Lage deutlich günstiger als noch vor einem Monat und auch die Erwartungen für das nächste halbe Jahr sind kräftig gestiegen. Das geht aus dem Geschäftsklima-Index des IFO-Instituts hervor. Er hat sich im Juli so stark verbessert wie noch nie seit der Wiedervereinigung.
Sektlaune in den Chefetagen, die Stimmung in der deutschen Wirtschaft so gut wie schon lange nicht mehr. 7000 Unternehmen haben die Münchner Wirtschaftsforscher befragt, das Ergebnis macht Hoffnung. Der IFO-Geschäftsklima-Index springt gleich um knapp 4,5 Punkte nach oben, das ist der höchste Satz seit der Wiedervereinigung. Lage und Erwartungen werden von den Unternehmen überaus positiv bewertet, vor allem die Exportindustrie brummt. Luxuskarossen wie die von BMW verkaufen sich in Fernost hervorragend. Hier und da gibt's Sonderschichten. An den Güterumschlagplätzen türmen sich die Container. Die Auftragsbücher sind voll. Es wird wieder eingestellt.
Wir haben dieses tiefe, tiefe Tal, das wir hatten letztes Jahr, jetzt doch eigentlich überwunden. Die Auslastung der Unternehmen ist ja im Durchschnitt, also in einem mittleren Bereich, in einem Bereich, in dem sie auch damit leben können. Die Beschäftigung wird tendenziell wieder zunehmen.
Auch im Einzelhandel hat sich die Stimmung leicht aufgehellt. Das Geld setzt langsam aber sicher wieder etwas lockerer. Vor allem die stabilere Lage auf dem Arbeitsmarkt dürfte hier Früchte tragen.
Der Einzelhandel hat sich in der Krise bisher wacker geschlagen. Damit können wir zufrieden sein. Insofern hoffen wir jetzt auf die richtigen Signale an die Verbraucher, sodass auch die Binnennachfrage mit dem Konjunkturausschwung in der Außenwirtschaft mithalten kann.
Immerhin haben der heiße Sommer und die WM die Geschäfte belebt. Im Übrigen setzt der Einzelhandel jetzt auf den Sommerschlussverkauf.
Der Wehrbeauftragte des Bundestags Königshaus hat die Ausstattung der Bundeswehr in Afghanistan heftig kritisiert. Es fehlten sichere Einsatzfahrzeuge und Munition, sagte der FDP-Politiker der Sächsischen Zeitung. Selbst bei Feldbetten und der Verpflegung gäbe es Defizite. Das sei ein Drama und demotivierend für die Soldaten. Das Verteidigungsministerium räumte ein, die Ausrüstung sei nicht perfekt, verwies aber zugleich darauf, dass eine Arbeitsgruppe für das Problem eingesetzt worden sei. Der Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko muss erneut unterbrochen werden. Wegen des nahenden Tropensturms Bonnie hat die US-Regierung angeordnet, dass Schiffe und Plattformen über der defekten Ölleitung des BP-Konzerns in Sicherheit gebracht werden. Auch die geplanten Entlastungsbohrungen müssen ausgesetzt werden, ebenso wie die Beobachtung der Leckstelle durch Unterwasserroboter.
Das sind die Vorboten von Bonnie. Gegen Wind und Wellen müssen die Ölbekämpfer anarbeiten. Der Tropensturm hat am Mittag Florida erreicht und nimmt nun mit wachsender Wucht Kurs auf den Golf von Mexiko. Louisianas Gouverneur Jindal rief vorsichtshalber den Notstand aus. Die Küstenwache hat die meisten Schiffe derweil in die Häfen zurückbeordert. Kein Menschenleben soll riskiert werden. Das heißt aber auch, dass die Arbeiten rund um die Ölquelle eingestellt wurden. Wir erwarten zwar keinen Hurrikan, aber Windstärken und Wellengang, die es ratsam erscheinen lassen, Menschen und Material abzuziehen und alles sicher und so schnell wie möglich zurückzubringen. Im Ölhafen Port Fourchon besichtigt Dax Huttles von BP die Sturmvorbereitungen. Die Entlastungsbohrungen, die in den kommenden Wochen den Ölfluss endlich stoppen sollen, auch sie nun bis auf Weiteres ausgesetzt. Ohne den Sturm wären wir wohl in 10 bis 14 Tagen soweit. Mit dem Sturm allerdings kann es bis zu 2 Wochen länger dauern. Diese Grafik zeigt, wie weit sich die 2 neuen Bohrungen der Quelle bereits genähert haben. Präzisionsarbeit in 5,5 Kilometern Tiefe. Es gibt aber auch noch eine gute Nachricht an diesem Tag. Die Kappe, die den Ölfluss in 1,5 Kilometern Tiefe seit einer Woche im Zaun hält, kann bleiben. In dieser Tiefe sei von dem Sturm nichts zu spüren, sagen die Fachleute. Ob das wirklich so ist, wird nicht einfach zu beurteilen sein, denn die Unterwasserkameras, die werden abgezogen.
Die Teilnehmer der 18. Internationalen AIDS-Konferenz haben davor gewarnt, finanzielle Mittel im Kampf gegen die Ausbreitung der Immunschwächekrankheit zu kürzen. Die Konferenz ging heute in Wien zu Ende. Mehr Menschen mit HIV müsse der Zugang zu einer günstigen Behandlung ermöglicht werden. Täglich stecken sich Schätzungen zufolge weltweit etwa 7.000 Menschen mit dem Virus an.
Ein aufmunternder Appell und eine unerwartete Ankündigung zum Ende des Welt-AIDS-Kongresses in Wien, beides per Videobotschaft. Wir können es schaffen, wir können HIV in den Griff bekommen, gab der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Tutu den Delegierten mit auf den Heimweg. Und der amerikanische Präsident Obama versprach für alle überraschend, seine Regierung werde die Anstrengungen im Kampf gegen AIDS verdoppeln und Hilfsgelder erhöhen. Konkrete Summen nannte er aber nicht. Während des einwöchigen Kongresses hatten Hilfsorganisationen immer wieder angeprangert, dass offenbar viele Regierungen bei den freiwilligen Zahlungen an den Hilfsfonds sparen wollten. Enttäuscht war man in Wien darüber, dass relativ wenige Delegierte aus Osteuropa angereist waren. Dabei steigt gerade dort die Zahl der Neuinfektionen dramatisch an. vor allem unter Drogenabhängigen, weil die Politik nicht angemessen auf das Problem reagiert. Drogenersatztherapien sind in Russland verboten und viele Länder weigern sich, Drogensüchtige mit sauberen Spritzen zu versorgen. Was die Delegierten von der Konferenz mitnehmen sollten: ein Umdenken bei der Drogenpolitik, keine Kriminalisierung von HIV-Infizierten, stattdessen Solidarität. Denn auch wenn man sich um einen optimistischen Abschluss bemüht hat, Fakt bleibt, es gibt weiterhin keinen Impfstoff und der Großteil der weltweit 34 Millionen Infizierten hat keine Chance auf angemessene Behandlung.
Das kommende Wochenende droht eines der verkehrsreichsten der Ferienzeit zu werden. Davor hat der ADAC gewarnt. Reisende müssten sich auf viele Staus und lange Wartezeiten auf deutschen Autobahnen einstellen.
Ein PKW brennt im Allacher-Tunnel in München. Die Verkehrsleitzentrale reagiert mit einer Totalsperrung für den mehrspurigen Zubringer zur Stuttgarter Autobahn. Minutenlang reagieren die Autofahrer nicht auf die roten Ampeln am Tunneleingang. Die Feuerwehr fährt über die Gegenfahrbahn in den Tunnel ein, um die Brandstelle zu erreichen. Der Ringverkehr um München kommt ins Stocken. Die zahlreichen Baustellen erschweren die Verkehrslage zusätzlich. Ob Hamburg, Frankfurt oder München, rund 1550 Kilometer Autobahn werden mitten in der Reisezeit bundesweit repariert. Staufallen, in denen die Urlauber viel Zeit verlieren. Und an den Landesgrenzen?
Alle Staufans kommen auch in unseren Nachbarländern auf ihre Kosten. Denn auch auf den Zufahrtsstraßen in die Ferienregionen der Urlaubsländer wird es Staus geben. Durchaus auch längere Staus. Man braucht jede Menge Geduld.
Alle 10 Kilometer droht dem Urlauber der nächste Stau. Experten sagen, Abfahren lohnt sich nur bei einer Totalsperrung der Autobahn.
Im Schweizer Kanton Wallis ist der Touristenzug Glacier Express verunglückt. In einer leichten Kurve sprangen zwei Waggons aus den Schienen, ein dritter stürzte um. Ein Mensch kam ums Leben, 42 Passagiere wurden verletzt. Sie kamen mit Hubschraubern ins Krankenhaus. Die meisten Fahrgäste kommen nach Angaben der Polizei aus Japan. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt.
Die 18. Etappe der Tour de France hat der Brite Mark Cavendish gewonnen. In der Gesamtführung liegt Alberto Contador weiter 8 Sekunden vor Andy Schleck. Die Etappe führte von Salit-Béarn über 198 flache Kilometer nach Bordeaux. Der Bildhauer Werner Stötzer ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hat als Mentor an der Ost-Berliner Akademie der Künste eine Generation von Meisterschülern geprägt. Von Stötzer stammen unter anderem das Marmorrelief am Marx-Engels-Forum in Berlin und die Figur Große Stehende auf der Mole in Warnemünde an der Ostsee. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 24. Juli.
Tiefs sorgen morgen vor allem im Süden und Osten Deutschlands für wechselhaftes, regnerisches Wetter. Stellenweise regnet es sogar ergiebig, kühle Meeresluft dämpft die Temperaturen. Wegen des Regens muss heute Nacht im Süden und Osten stellenweise mit Überschwemmungen gerechnet werden. Hier und da gibt es Gewitter. Es gelten entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Tag regnet es an den Alpen und vor allem Richtung Oder länger ergiebig. Sonst nur einzelne Schauer, zwischendurch auch mal Sonne. Im Osten frischer Wind und vereinzelt Sturmböen. Sonst weht der Wind meist mäßig. Heute Nacht Temperaturen zwischen 18 und 11 Grad, am Tag 15 Grad an den Alpen und 23 Grad am Oberrhein. Die Aussichten: Am Sonntag scheint teilweise für längere Zeit die Sonne, nur einzelne Schauer. Ganz im Osten kann es für längere Zeit regnen. Am Montag muss mit teilweise gewittrigen Regenschauern gerechnet werden. Auch am Dienstag ist es recht wechselhaft.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr, heute mit Susanne Holst. Darin Stresstest bei Banken, Gewinner und Verlierer und Blaualgen in der Ostsee, Behörden geben Entwarnung.